Deutschlandfunk, das war der Tag.
Boris Johnson ist am Ziel. Er wird der nächste britische Premierminister werden. Manch einer sagt, seine langjährige Strategie ist damit aufgegangen. Andere wiederum sagen, das ist der Anfang von seinem politischen Ende. Fakt ist, das britische Pfund fiel zwischenzeitlich auf ein Zweijahrestief und die Abstimmung unter den Tories war nicht so eindeutig wie erwartet.
Jeremy Hunt, 46,656. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Applaus für Boris Johnson. Auf seine Wahl fallen die Reaktionen in London und auch in Brüssel höchst unterschiedlich aus. Wir berichten gleich. Er ist der Premier, den das Vereinigte Königreich verdient, sagt Buchautor und langjähriger Weltkorrespondent Thomas Kielinger. Das Interview mit ihm hören Sie ebenfalls hier gleich. Außerdem berichten wir über die Ermittlungen zu der wohl fremdenfeindlichen Attacke in Wächtersbach in Hessen und über die Debatte in der Großen Koalition zu einem CO2-Preis. Ich bin Jonas Riese, herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Der Brexit, das ist sein Thema. Vom glühenden EU-Verfechter wurde Boris Johnson zu einem der lautesten EU-Kritiker auf der Insel. Manch einer behauptet, diese Wandlung passierte just in dem Moment, als Johnson den Brexit als seine eigene persönliche Karrierechance sah. 3 Jahre nach dem Referendum ist Johnson nun zum Vorsitzenden der regierenden Tory-Partei gewählt worden. Ob der Brexit nun aber wirklich seine große Chance ist, das muss er ab jetzt beweisen. Rolf Büllmann über den Tag in London.
92.153 Stimmen für Boris Johnson, 46.656 Stimmen für seinen Konkurrenten Jeremy Hunt. Und das bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 87%. Die Tories haben sich ganz klar und völlig eindeutig für Johnson als Parteichef und als neuen Premierminister entschieden. Und damit kommt ein Mann an die Macht, der vor allem eines versprochen hat, den Brexit. Und zwar bis spätestens 31. Oktober, entweder bei besseren Bedingungen als denen, die Theresa May mit der EU vereinbart hatte, oder ganz ohne Abkommen. Das wird nicht einfach, das weiß er selber, zumal das Land in der Brexit-Frage nach wie vor ziemlich gespalten ist.
Wir müssen zwei einander widersprechende Instinkte miteinander vereinbaren. Zum einen das Verlangen nach Freundschaft, Freihandel und gemeinsamer Sicherheit von Großbritannien und unseren Partnern. Und zum anderen das Verlangen nach demokratischer Selbstbestimmung in diesem Land.
Doch Johnson besteht darauf, er kann das schaffen. Voller Energie und Optimismus zeigte er sich seinen Parteifreunden in der Halle und dem Rest des Landes am Fernseher. Gerade heute Morgen noch habe er in der Zeitung gelesen, wie fürchterlich alles angeblich sei.
No incoming leader has ever faced.
Nie sei ein neuer Premier mit dermaßen entmutigenden Umständen konfrontiert gewesen, lese ich da. Aber wenn ich euch dann sehe, dann frage ich mich, seht ihr entmutigt aus? Seid ihr entmutigt? Kein bisschen. Wir wissen, dass wir es tun können und wir wissen, dass wir es tun werden.
Wie genau er das schaffen will, ist unklar. Klar aber ist, er will das Land mitreißen.
Wir werden das Land unter Strom setzen. Wir werden den Brexit bis zum 31. Oktober schaffen und alle Chancen nutzen, die das mit sich bringt. Wir werden wieder an uns selber glauben und wie ein schlafender Riese die Fesseln von Selbstzweifeln und negativer Stimmung abwerfen.
Doch natürlich dauerte es nicht lange, bis sich die Opposition zu Wort meldete und einen ganz anderen Blick auf die Dinge bot. Labour-Parteichef Corbyn ließ mitteilen:
Boris Johnson hat die Unterstützung von weniger als 100.000 nicht repräsentativen Mitgliedern der konservativen Partei gewonnen, indem er Steuererleichterungen für die Reichsten versprochen hat, sich als Freund der Banker gibt und auf einen schädlichen No-Deal-Brexit hinarbeitet. Aber er hat nicht die Unterstützung dieses Landes.
Das ändert aber nichts daran, dass Boris Johnson trotzdem morgen zum neuen britischen Premier werden wird. Mit der noch Premierministerin Theresa May hat die Partei erkennbar abgeschlossen. Es gab zwar noch aus der Fraktion die Bitte, den neuen Regierungschef besser zu behandeln als sie.
If I could make one plea, can we be kinder to the next Prime Minister than we've been to the current Prime Minister?
Aber viel mehr kam dann auch nicht mehr. Johnson raffte sich gerade noch dazu auf, ihr zu danken für ihre Arbeit, was nur noch einen eher pflichtbewussten Applaus hervorrief. Dann war das Kapitel May bei den Konservativen abgehakt. Boris Johnson blickt nach vorne, nicht zurück.
The campaign is over and the work begins.
Die Arbeit beginnt für Boris Johnson. Das sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Der US-Präsident war einer der ersten Gratulanten an, Zitat, den britischen Trump. Er wird großartig sein, Zitat Ende. Auch der iranische Außenminister Zarif übermittelte seinem ehemaligen Kollegen Glückwünsche. Und auch die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Die weiteren Reaktionen in Brüssel fielen dagegen durchaus unterschiedlich aus. Paul Vorreiter fasst sie zusammen.
Es ist eine Mischung aus professioneller Gelassenheit und Sorge vor dem Unbekannten, wie in Brüssel auf Boris Johnson als künftigen britischen Premier reagiert wird. Dabei ist immer wieder ein Satz zu hören. An der Sachlage rund um das Brexit-Austrittsabkommen habe sich auch mit dem Personalwechsel nichts geändert. EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans heute Mittag, wenige Minuten vor Bekanntgabe des Ergebnisses.
The United Kingdom reached an agreement with the European Union and the European Union will stick to that agreement. And we will hear what the new Prime Minister has to say when he comes to Brussels.
Man wolle sich also anhören, was Boris Johnson zu sagen hat. Doch die rote Linie ist klar. Das Austrittsabkommen neu zu verhandeln, um etwa nach Alternativen zu der Auffanglösung für Nordirland zu suchen, dem sogenannten Backstop, das soll es nicht geben. EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier twitterte, er freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und die Ratifizierung des bestehenden Scheidungsvertrags, um einen geordneten Austritt zu schaffen. Im Gespräch mit der BBC stellte er erneut klar,
this document is the only way to leave the EU in an orderly manner.
Damit stellt sich die Frage, welche Spielräume sich überhaupt für die Gespräche mit Johnson ergeben. Brüssel hat sich lediglich bereit erklärt, die politische Erklärung nachzubessern, die die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU skizziert. Am rechtlich nicht bindenden Dokument zu arbeiten, das dürfte Johnson allerdings nicht genügen. Sollte er sich in dieser Verhandlungssackgasse dann doch wie angedeutet zu einem No-Deal-Brexit entschließen, dann wäre auch die Diskussionsgrundlage über die zukünftigen Beziehungen eine andere. Das könnte auch eine Eiszeit in der Zusammenarbeit einleiten, in der sich die EU auf ihre Top-3 Prioritäten zurückzieht, die Rechte der EU-Bürger schützen, das Scheidungsgeld aus London eintreiben und das irische Karfreitagsabkommen am Leben halten. Noch streckt Brüssel allerdings die Hand aus.
Die nachvollziehbaren Punkte in der britischen Debatte gehören aus meiner Sicht in die Debatte über die Erklärung über unsere künftigen Beziehungen. Und dort hat Ursula von der Leyen ja auch deutlich gemacht, dass sie gerne bereit ist, auf neue britische Vorschläge hinzuhören,
sagt der CDU-Europaabgeordnete David McAllister. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ebenso in Aussicht gestellt, den Brexit-Termin Ende Oktober zu verschieben, vorausgesetzt, es liegen gute Gründe vor. Die könnten möglicherweise mit Neuwahlen oder einem weiteren Referendum über den Brexit begründet werden. Jens Geier, Chef der Europa-SPD, sieht darin,
es ist ein politisches Signal, die Tür offen zu halten. Aber das hat dann natürlich auch Konsequenzen, zum Beispiel, dass es wieder einen britischen Kommissar geben müsste, der am 1.11. die Arbeit aufnimmt, der dann aber auch vorher sich mal einem Anhörungsverfahren im EP stellt. Also da laufen jetzt auch einfach mal Fristen ab. Da kann man vieles nachholen, aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Der Druck, sich klar zu positionieren, steigt also. Bis Boris Johnson konkret wird, heißt es in Brüssel zunächst abwarten. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments und SPD-Politikerin mit britischen Wurzeln, sieht in der Wahl Johnsons auch
vielleicht eine Chance, weil Boris Johnson so unberechenbar, dass er vielleicht der Einzige ist, dem es gelingt, dem britischen Volk am Ende was zu vermitteln, was bisher niemandem gelungen ist zu vermitteln. Zum Beispiel, dass es jetzt eben doch so sein muss mit diesem Abkommen oder vielleicht auch ein zweites Referendum ankündigt.
Das könnte eine überraschende Wendung sein. Ob sie eintritt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Die Reaktion aus Brüssel von Paul Vorreiter. Zumindest eines ist den Briten nun gewiss. Theresa May war ihnen oft zu langweilig. Ihr Nachfolger Boris Johnson verspricht genau das Gegenteil. Bereits sein bisheriger Weg war alles andere als eintönig, sondern meist laut, manchmal lustig und auch immer wieder skandalös. Jens-Peter Marquardt zeichnet diesen Weg nach.
June the 24th is Independence Day. Independence Day.
Viele sagen, Boris Johnson habe am 24. Juni 2016 den Ausschlag für den Brexit gegeben. Er allein habe mindestens 10% der Wähler dazu gebracht, beim EU-Referendum für den Austritt zu stimmen. Vor allem, um seinen Rivalen David Cameron aus dem Amt zu drängen und selber Premierminister zu werden. Nach dem Referendum und Camerons Rücktritt war das noch schiefgegangen. Seine Ambitionen hatte er ohnehin immer mit den Worten heruntergeredet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Premierminister werde, sei kaum höher als das Risiko, von einer Frisbee-Scheibe enthauptet zu werden.
Everybody who studies British politics knows my realistic chances of becoming Prime Minister are only slightly better than my chances of being decapitated by a Frisbee.
Zwar war der bullige Ex-Bürgermeister von London bei den Parteimitgliedern schon immer sehr beliebt. Auf Parteitagen rockte der verwuschelte Blondschopf regelmäßig die Halle. Doch in der Fraktion hatte er lange Zeit zu viele Gegner. Sie sahen in ihm einen Bruder Leichtfuß, dem man lieber kein wichtiges Amt anvertrauen sollte.
Well, he's the life and soul of the party. But he's not the man you want driving you home at the end of the evening.
Boris ist das Leben und die Seele jeder Party, aber nicht der Mann, von dem man am Ende des Abends nach Hause gefahren werden möchte, so 2016 die konservative Ministerin Amber Rudd. Johnson hat es mit der Wahrheit nie so genau genommen. Als junger Korrespondent der Times in Brüssel schüttete er regelmäßig Gift und Galle über der EU-Bürokratie aus. Die Zeitung schmiss ihn dann allerdings raus, weil viele Zitate, mit denen er seine Artikel aufpeppte, frei erfunden waren. Vor dem Referendum versprach die Aufschrift auf dem roten Bus, mit dem Johnson durchs Land fuhr, man könne 350 Millionen Pfund pro Woche durch den Austritt aus der EU sparen und stattdessen in britische Krankenhäuser investieren. Die Zahl stimmte nicht. Trotzdem holte Theresa May den Undiplomaten und Unruhestifter als Außenminister ins Kabinett. Sie wollte ihn dadurch in die Kabinettsdisziplin einbinden, was nicht wirklich gelang. Johnson ließ auf diplomatischem Parkett so gut wie kein Fettnäpfchen aus. Vor einem Jahr trat er als Außenminister zurück, weil er beim Brexit einen härteren Schnitt mit der EU wollte als die Premierministerin. Jetzt aber ist er der Hoffnungsträger der Konservativen, die verzweifelt sind, weil ihre Partei bei der Wahl zum EU-Parlament nur noch 9% bekam und die Wähler in Scharen zur gerade erst gegründeten Brexit-Partei von Nigel Farage überliefen. Johnson verspricht jedenfalls, härter als Theresa May aufzutreten, den Brexit endlich abzuliefern und die konservative Partei vor dem Untergang zu retten.
If I get in, we'll come out deal or no deal on October the 31st.
Good man.
We'll do that.
Thank you very much.
Would that make you come back and vote conservative again?
Yes.
That's the spirit.
Wenn ich Premierminister bin, werden wir die EU am 31. Oktober verlassen, mit oder ohne Abkommen, kündigte Johnson in dem Werbevideo an, mit dem er innerparteilich auf Stimmenfang ging. Schauen wir mal. Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er seine politischen Pläne auch gern mal ändert. Aber immerhin strahlt er Zuversicht und Tatkraft aus. Genau danach lechzen jetzt die verzweifelten Tories.
Now is the time for us to believe in ourselves and what we can do.
Der Stimmen- und Menschenfänger Boris Johnson im Porträt von Jens-Peter Marquardt. Ja, wer ist dieser neue britische Premier genau? Dieser Frage bin ich vor der Sendung zusammen mit Thomas Kielinger nachgegangen. Er war langjähriger London-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Und er hat eine Sache gemeinsam mit Johnson. Beide haben eine Biografie über Winston Churchill geschrieben, dem großen britischen Staatsmann. Deshalb zunächst die Frage an Thomas Kielinger. Was hat sich Johnson von Churchill abgeguckt?
Johnson hat von Churchill abgeguckt. Einmal, was er als Naturbegabung auch beherrscht, die Farbigkeit der Sprache. Johnson, muss man einfach sagen, ist ein genialer Verwender des britischen Idioms. Und zweitens hat er sich abgeguckt von Churchill, diese Robustheit dieses Mannes, der mit großer Selbstüberzeugung und Optimismus in die Geschichte eintrat. Und das hat Johnson natürlich sehr beeindruckt, denn so ähnlich will er auch vorgehen. Als jemand, der Zweifel nicht zulässt, der dem Menschen Mut machen will und so als ein Kerl dasteht, als ein Held des Volkes quasi. Also der öffentliche Churchill ist ihm sehr entgegengekommen und als solche Figur modelliert er sich ja sozusagen auch ein bisschen.
Reicht es für Johnson, um auch zum Held der britischen Geschichte zu werden?
Das ist die große Frage. Er glaubt, das Charisma eines Churchill zu haben und er hat den Optimismus und alle fragen sich genau das, ob das heute reicht in der gegenwärtigen Lage, wo die Zahlen der Wirtschaft und der sozialen Ungerechtigkeit in England hier ins Gesicht springen, das kann wohl nicht reichen, diese Gesellschaft mit sich zu befriedigen. Noch etwas anderes unterscheidet sich hier von Churchill. Churchill hatte ein mehr oder weniger geeintes Land hinter sich, vor allen Dingen, als es zum Zweiten Weltkrieg kam. Boris Johnson übernimmt ein tief gespaltenes Land. Auf dem Rücken des Brexit Einigkeit herzustellen, ist die große Frage. Die Gesellschaft ist in zwei Lager gespalten. Und auch wenn er glaubt, das Ganze bis Ende Oktober bewältigt zu haben, herrschen große Zweifel, ob das gelingen kann, ob es nicht doch ein zweites Referendum geben muss, damit man den Menschen die Chance gibt, nochmal zu entscheiden. Im Moment ist das Land gespalten. Das ist der große Unterschied auch zu Churchill. Und wie kann man eine Gesellschaft führen, er will ja ein Leader sein, er will ja Leadership zeigen, die so in sich gespalten ist, das ist die große Frage.
Ein weiterer Unterschied ist natürlich, dass Churchill ein großer Vordenker der europäischen Einigung war. Für Johnson gilt das nicht. Ist Johnson damit vielleicht sowas wie ein Anti-Churchill?
Also, lieber Herr Reese, mit Verlaub, da muss ich ein bisschen widersprechen. Er war zwar, der Churchill, sowas wie ein Vordenker der europäischen Einigung, hat aber selber Großbritannien nie als Teil derselben gesehen. Churchill hat die Rolle Englands in der Einigung Europas mehr als die eines Taufpaten gesehen, der interessiert und freundschaftlich da zuschaut und dieses Europa stärken möchte, weil auch England davon nur profitieren kann, dass Europa wieder nach den Kriegen zu sich kam. Aber er hat nie sozusagen das Bekenntnis abgegeben für einen Teil dessen, was man dann später die Innere Union nannte. In England war immer sozusagen ein Gebilde für sich, das zwar Churchill also die Einigung propagierte, nach dem Krieg natürlich, das Kontinent war zerstört und er brauchte positive Signale und hat seine Berühmtheit eingesetzt dafür, aber es gibt keinen Beweis dafür, im Gegenteil, die Äußerungen sind eindeutig in der Geschichte, dass Churchill eigentlich nicht Mitglied dieses entstehenden engen Europas sein wollte und würde, sondern bestenfalls, ich sag's nochmal, der Taufpater davon.
Sind beide, Johnson und Churchill, da vielleicht dann Brüder im Geiste, was das angeht?
Ob Churchill so weit gegangen wäre, diese Feindseligkeit zu der EU zu artikulieren, wie Johnson das immer macht, muss ich bezweifeln. Das gilt auch für Margaret Thatcher, die auch gegen Delors und die EU gepestet hatte am Ende ihrer Amtszeit, aber selbst den gemeinsamen Markt mit ins Laufen gebracht hat in Europa, den wir haben. Churchill würde nie so weit gegangen sein, glaube ich jedenfalls, mit solchen Vokabeln der Abkehr, dass Johnson sozusagen mehrmals sein Land als ein Vasall der EU darstellt, sozusagen die europäische Gefangenschaft. Nein, nein, das sind moderne Untöne, die nur verstanden werden können, wenn man sich vor Augen hält, dass nie positiv über die Europäische Union in England geredet wurde.
Und da hat Johnson natürlich auch einen erheblichen Anteil daran. Ja. Sei nur an diese 350 Millionen Pfund Lüge erinnert.
Ach, ich würde sogar weitergehen, wenn Sie von seinem Anteil sprechen. Ja. Er war in den 80er Jahren ja bekanntlich Korrespondent des Daily Telegraph in Brüssel und hat alle seine Stücke darauf abgehoben, die EU lächerlich zu machen und allerlei Untaten und Unsinnigkeiten ihr zuzuschieben, die zum großen Teil erfunden waren. Mhm. Wie neulich, vor ein paar Tagen, dieser Bückling, den er da auf eine Rede am Podium hochhielt und sagt, die EU ist dafür verantwortlich, dass neue Umweltvorschriften gemacht wurden, dass man den nur mit bestimmten Eispaketen verschicken kann und so weiter. Und das ist einer der Gründe, als Beleg erwähnte er das, dass wir hier raus wollen aus dieser schrecklichen Bürokratie. Einen Tag später kam heraus, dass diese Forderung der ordentlichen, gekühlten Verpackung und Verschickung von solchen eingeschweißten Bücklingen eine englische Erfindung und ein englisches Erfordernis war, die EU übernommen hat. Nicht, das ist so ein Beispiel dafür, wie er wirklich nur halb an der Wahrheit vorbeirutscht und in seiner Zeit als Korrespondent in Brüssel immer nur antieuropäische Stimmung gefördert hat. Das ist sozusagen sein Erbe. Das muss man hinzufügen zu den Unsinnigkeiten, die während des Referendums passierten, wie Sie erwähnt haben, dieser Bus mit diesen Zahlen, nicht?
Das wäre auch meine nächste Frage, Herr Kielinger. Wie kommt so ein Lügner, wie kommt so ein Wahrheitsverdreher an die Macht der stolzen Briten?
Ja, das mag man sich fragen, aber ich habe eine relativ einfache Erklärung. Ich nenne Großbritannien in allen meinen Büchern und in langen Jahren meines Lebens hier eine Insel als Opt-out zum Kontinent. Großbritannien hat sich nie richtig beschäftigt mit dem, was am Kontinent vorging. Machtpolitisch ja, man wollte die Balance der Macht sozusagen erhalten und verhindern, dass eine zentrale Macht wie Deutschland unter Hitler sozusagen Vormacht wird. Aber es hat sich nie beschäftigt mit den Kenntnissen, mit den Wirklichkeiten ihres europäischen Vorhofes.
Also hat das Land den Premier, den es verdient?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube schon. Hm. Aber auch wieder nicht. Denn es hat eine bessere Qualität von Leadership verdient, als jemanden, der als Außenseiter aufgrund seines Charismas und seiner Beliebtheit, Popularität plötzlich mit Halbwahrheiten engagiert und glaubte, er könnte als Optimist alleine hier das Land regieren, wenn viele seiner Dinge, die behauptet, nicht richtig waren. England steckt in der Krise. Es ist 3 Jahre lang nicht regiert worden, während man ewig über Brexit sich zerfleischt hat. Und die Dinge rutschen abseits, die rutschen in Gefahrenzone. Es muss hier eine innenpolitische Agenda aufgebaut werden. Und dafür eigentlich hält niemand im Moment jedenfalls den Johnson für fähig, dieses zu liefern und zu leisten.
Also Sie erwarten Schlimmstes, was wäre da Ihre Prognose? No Deal, Neuwahlen, neues Referendum?
Sie kommen gleich auf die entscheidenden Fragen zu. Wie lange hält er sich überhaupt? Das Parlament ist ja bereits teilweise im großen Aufstand seiner eigenen Partei. Diese reihenweise Rücktritte, die vor seiner Ankunft als Premierminister jetzt in den letzten Tagen passiert sind, die Fronte, die sich bildet gegen den No Deal, wenn er das durchbringen will und darüber stürzt, dann gibt es nur zwei Dinge. Es gibt entweder Neuwahlen oder es gibt ein zweites Referendum, das die Labour-Partei vielleicht verlangen kann, unter der Bedingung, dass sie nur dafür für Johnson noch für eine Weile stimmen, dass er diese People's Vote gewährt. Also ich sehe ihn stolpern sehr bald in den nächsten 3 Monaten über seine eigenen Pläne des No Deal. Den wird er, das ist meine Vorhersage, nicht durchs Parlament bekommen. Die Mehrheit auf seiner eigenen Partei ist scharf dagegen. Und da wird er sehr bald merken, dass aus seine Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Thomas Kielinger, Buchautor und langjähriger Weltkorrespondent in London, im Interview hier im Deutschlandfunk. Er lebt seit mehr als 60 Jahren auf der Insel. Deutschlandfunk, 23.30 Uhr. Wir kommen hier in dieser Sendung zu den Kurznachrichten an diesem Dienstag. Neuer Verteidigungsminister im Kabinett von US-Präsident Trump. Der Senat hat Trumps Vorschlag Mark Esper bestätigt. Janina Lückhoff.
Mark Esper, 55 Jahre alt, hat im Zweiten Golfkrieg gedient und wurde für seinen Einsatz ausgezeichnet. Später war er für den Rüstungskonzern Raytheon und in der Leitung der US-Handelskammer tätig. Zuletzt war Esper Verwaltungschef des US-Heeres und dort der ranghöchste Zivilist, der dem Verteidigungsminister unterstellt ist. Nun rückt er selbst in die Regierung vor. Der Senat hat Esper mit 90-8 Stimmen bestätigt. Damit endet die längste Periode der US-Geschichte, in der das Pentagon nur geleitet wurde. Im Dezember hatte James Mattis seinen Rücktritt als Verteidigungsminister erklärt, aus Protest gegen die Ankündigung von US-Präsident Trump, Truppen aus Syrien abzuziehen. Seitdem leitete der bisherige Stellvertreter von Mattis, Patrick Shanahan, das Pentagon. Er sollte auch offiziell Nachfolger werden, zog sich aber aus dem Nominierungsprozess zurück. Mark Esper war Mitte Juni von Präsident Trump nominiert worden. Kurz darauf versicherte er beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister, dass sich an der Verpflichtung der USA gegenüber der Allianz nichts ändern werde.
Die Wiederwahl des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ist im ersten Wahlgang im Parlament gescheitert. Oliver Neuroth.
Nur Sánchez' eigene Partei, die Sozialdemokratische, stimmte für ihn. Außerdem ein Abgeordneter einer Regionalpartei aus Kantabrien in Nordspanien. Sánchez bekam damit 124 Stimmen. Nötig gewesen wären mindestens 176. Sogar die Partei, mit der Sánchez eine Koalitionsregierung plant, die Linkspartei Podemos, stimmte nicht mit Ja, sie enthielt sich. Der Hintergrund ist ein Streit über die mögliche Regierungsbeteiligung von Podemos. Die Linkspartei möchte andere Ministerposten, als die Sozialdemokraten ihr geben wollen. Morgen trifft sich die Spitze der Sozialdemokraten ein weiteres Mal, um über ein neues Angebot an Podemos zu beraten. Sánchez' Plan sieht vor, dass Podemos beim zweiten Wahlgang am Donnerstag für ihn stimmt. Da bei dieser Runde die einfache Mehrheit reicht, also mehr Ja- als Nein-Stimmen, könnte Sánchez durchkommen. Allerdings scheinen die Gräben zwischen Podemos und den Sozialdemokraten tief zu sein. Podemos-Chef Iglesias sagte, seine Partei sei in einer Koalitionsregierung nicht nur Dekoration. Sánchez dagegen will der Linkspartei möglichst wenige Zugeständnisse machen.
Die Hälfte der EU-Staaten hat sich laut Frankreichs Präsident Macron zu einem deutsch-französischen Vorschlag für einen neuen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge bekannt. Aus Italien kommt dagegen Widerstand. Jörg Seiselberg.
Für die Regierung in Rom ist die Pariser Vereinbarung ein Flop. Innenminister Salvini machte deutlich, dass er die von 14 EU-Staaten gestern vorgeschlagene Lösung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen ablehnt. Der Führer der rechten Lega kritisiert, die auf Initiative Frankreichs und Deutschlands zustande gekommene Vereinbarung sehe vor, dass Schiffe mit geretteten Flüchtlingen auf dem Mittelmeer zunächst in Italien oder Malta anlegen sollen, um dann in andere EU-Länder weiterverteilt zu werden. Dies bedeute in der Praxis, so Salvini, dass Italien weiter das Flüchtlingslager Europas sei. Die Regierung in Rom hatte das Treffen gestern in Paris boykottiert. Salvini bemängelt, Macron habe nicht die Aufgabe, europäische Lösungen zu inszenieren. Dies liege in den Händen der finnischen Ratspräsidentschaft. Salvini wörtlich, wenn Macron über Migration diskutieren will, solle er nach Rom kommen. Italiens Regierung nehme, so der Führer der rechten Lega, von niemandem Befehle entgegen. Rom verlangt, dass Schiffe mit geretteten Migranten und Flüchtlingen an Bord unter anderem auch in Frankreich anlegen.
Nach der Ibiza-Affäre jetzt die Schredder-Affäre in Österreich, die Vernichtung von Datenträgern aus dem Kanzleramt unmittelbar vor dem drohenden Sturz der Regierung ist umfangreicher gewesen als bisher angenommen. Andrea Beer.
Die Affäre um das Schreddern von Daten aus dem österreichischen Kanzleramt ist weitreichender als bisher bekannt und bringt den abgewählten Kanzler Sebastian Kurz in Erklärungsnot. Die Wochenzeitung Falter berichtet, ein früherer Mitarbeiter des Kanzleramts habe am 23. Mai dieses Jahres nicht eine, sondern gleich 5 Festplatten schreddern lassen. Der Falter veröffentlichte zudem ein Überwachungsvideo der Aktenvernichtungsfirma Reiswolf. Es zeigt, wie der damalige Kurzmitarbeiter das Schreddern dort überwacht. So etwas sei noch nie vorgekommen, sagte der Geschäftsführer der Firma. Der auffällige Schredderkunde trat zudem unter falschem Namen auf und bezahlte die Rechnung nicht, weswegen er später aufflog. Er war laut Medienberichten nicht irgendwer, sondern zur schwarz-blauen Regierungszeit zuständig für den Social-Media-Auftritt von Ex-Kanzler Kurz. Dieser sprach am Sonntag auf einer USA-Reise vor österreichischen Journalisten von einem üblichen Vorgang. Der Mitarbeiter habe nicht korrekt agiert. Jedoch, bei Regierungswechseln würden Laptops und Handys zurückgegeben und Druckerdaten gelöscht bzw. vernichtet. Der Zeitpunkt ist allerdings heikel, denn die schwarz-blaue Regierung wurde erst 4 Tage später wegen der Ibiza-Affäre abgewählt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sagte dem ARD-Studio Wien, sie prüfe jetzt den Fall.
Damit ins Inland. Die deutschen Bundesministerien geben weiterhin viel Geld aus für externe Berater. Nina Amin.
Mindestens 178 Millionen Euro hat die Bundesregierung in der ersten Jahreshälfte für externe Berater ausgegeben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Finanzministeriums in 14 Ressorts, die auf Anfrage des linken Abgeordneten Matthias Höhn gestartet wurde. Das meiste Geld für Berater investierten demnach das Innenministerium mit knapp 79 Millionen Euro und das Verkehrsministerium mit mehr als 47 Millionen Euro. Mit knapp 300.000 Euro gab das Bildungsministerium in den ersten 6 Monaten am wenigsten aus. Es gebe allerdings keine einheitliche Definition für die einzelnen Ministerien, was genau unter externe Beratungsleistungen fällt, sagt Finanzstaatssekretärin Hagedorn. Deshalb könne man nicht von einer ressortübergreifenden Vergleichbarkeit der Angaben ausgehen. Das Verteidigungsministerium machte keine Angaben zu Beraterkosten. Dort sei eine entsprechende Erhebung noch nicht abgeschlossen, so Hagedorn. Nach Vorwürfen bis hin zur Vetternwirtschaft wird der Einsatz von Beratern dort seit einem halben Jahr von einem Untersuchungsausschuss des Bundestages überprüft.
Die Bagarbeiten zur umstrittenen Vertiefung der Elbe haben offiziell begonnen. Reinhard Postelt.
Vom Oberdeck eines Fahrgastschiffs funkte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Startsignal an einen 110 Meter langen belgischen Saugbagger. Ein Dutzend kleiner Protestschiffe von Umweltschützern umrundete das grüne Saugschiff, blockierte es aber nicht. Die Elbvertiefung töte den Fluss, riefen sie Verkehrsminister Scheuer zu. Wörtlich sagte der: Heute beginnt, worauf Hamburg und die deutsche Wirtschaft so lange warten mussten. 17 Jahre Planungszeit, das sei sicher ein Extremfall, so der CSU-Minister. Die Elbvertiefung sei das bestgeprüfte Infrastrukturprojekt Deutschlands. Hamburg sei auch ein bayerischer Hafen, so Scheuer, denn 2 Drittel des süddeutschen Industrieexports gingen über das umweltfreundliche Frachtschiff. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael West-Hagemann erklärte, damit sei die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens mit Rotterdam und Antwerpen wiederhergestellt. Immerhin 15% der Elbvertiefungskosten von 800 Millionen Euro fließen in den Umwelt- und Naturschutz, etwa in die Kassen von Obstbauern. Sie befürchten, dass die tiefere Elbe mehr Salzwasser von der Nordsee zu ihren Plantagen bringt.
Ein erfolgreicher Tag war das heute an den Finanzmärkten. Der Dow Jones legte um 0,65% zu und auch an der deutschen Börse ging es kräftig nach oben. Dorothee Holz.
Verkehrte Börsenwelt. Der Autozulieferer Conti hat Hiobsbotschaften verbreitet und die Aktien gingen weg wie warme Semmeln. Conti-Papiere waren mit einem Kursplus von über 6% Tagessieger. Dabei musste der Konzern bei seinen Gewinnzielen kräftig zurückrudern. Weltweit wird weniger produziert, es lähmt der Handelskonflikt, es stehen auch gewaltige Umwälzungen an. Kurz, die Branche steckt in der Krise. Aber dieses Krisenszenario hat man an der Börse schon eingepreist oder anders ausgedrückt. Es reißt keinen mehr vom Hocker. Sehr gefragt waren auch Aktien von BMW und Daimler. Auch diese beiden Konzerne mussten kürzlich vor sinkenden Gewinnen warnen. Analysten wittern jetzt aber wieder Morgenluft. Außer der Gewinnwarnung von Conti gab es noch andere schlechte Nachrichten. Der Internationale Währungsfonds blickt pessimistischer auf die Weltkonjunktur. Die Weltwirtschaft werde dieses Jahr nur noch um 3,2% zulegen. Das globale Wachstum bleibe gedämpft. Und dann auch noch das.
Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Johnson wird damit auch neuer britischer Premier. Eigentlich gilt er als Schreckgespenst der Märkte, denn mit ihm als Premier steigen die Risiken eines chaotischen Brexit. Es steigt auch die Unsicherheit. Das hat das britische Pfund auf Achterbahnfahrt geschickt. Aktien waren in London dagegen gefragt, wie auch in Frankfurt. Der DAX legte kräftig zu um 1,6% auf 12.490 Punkte. Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen hat alle schlechten Nachrichten vertrieben. Die Erwartungen an die Zinssitzung der EZB sind hoch.
Die Zeit 23 Uhr, genau 40 Minuten. Schon wieder Hessen, das muss man unweigerlich denken nach den Schüssen auf einen Mann aus Eritrea in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt geht von einem eindeutig fremdenfeindlichen Motiv aus. Noch nicht mal 2 Monate nach dem Mord an Walter Lübcke und ständigen Drohbriefen an eine NSU-Opferanwältin in Frankfurt. Gegen Rassismus gingen am Abend deshalb zahlreiche Menschen in Wächtersbach auf die Straße, um zu demonstrieren und zu mahnen. Ludger Fittgau.
Fassungslos sind viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der von mehreren hundert Menschen besuchten Mahnwache im hessischen Wächtersbach. Sie stehen genau an der Stelle, an der am Montag ein 26 Jahre alter Mann aus Eritrea von einem vorbeifahrenden Auto aus niedergeschossen wurde.
Der berührt einem schon sehr, weil es ist ja so, dass dadurch eigentlich unsere Gastfreundschaft an den Schmutz gezogen wird.
Unverständnis, einfach Unverständnis, wie man so denken kann. Was haben die Leute getan? Ich verstehe das nicht, wie man sowas machen kann.
Dass also in unserer Zeit wahllos auf jemanden geschossen wird.
Es ist ein Gewerbegebiet des 12.000 Einwohnerstädtchens am Ostrand des Rhein-Main-Gebietes. Die typischen Baumärkte und Gartencenter entlang der Eisenbahnlinie zwischen Fulda und Frankfurt am Main. Dazwischen die Moschee, in der vor 5 Jahren unter großer Anteilnahme die Trauerfeier für die damals 22 Jahre alte Lehramtsstudentin Tuce Al-Bayrak stattfand, die an den Folgen einer Körperverletzung nach einem Streit in einem McDonald's-Restaurant gestorben war. Nur wenige hundert Meter entfernt ein Gebäude, in dem Sprachkurse für Flüchtlinge abgehalten werden. Auch der 26 Jahre alte Mann aus Eritrea lernte hier Deutsch. Das kostete ihm nun beinahe das Leben. Nach einer Notoperation ist er außer Lebensgefahr. Die Schüsse seien mutmaßlich durch einen 55 Jahre alten Deutschen abgegeben worden und seien rassistisch motiviert gewesen. Das sagt Alexander Bartle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die mit dem Landeskriminalamt in Wiesbaden die Ermittlungen übernommen hat.
Im Zuge der im Anschluss durchgeführten Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Schützen konnten wir insgesamt 3 Waffen sicherstellen, eine halbautomatische Pistole, 2 Langwaffen. Und erwähnenswert ist noch, dass zuvor schon im PKW des mutmaßlichen Schützen 2 halbautomatische Schusswaffen sichergestellt werden konnten. Einmal Kaliber 8 mm oder 9 mm, einmal Kaliber 45 mm. Wobei wir derzeit davon ausgehen, dass der Schuss auf das Opfer mit der Waffe Kaliber 9 mm ausgeführt worden ist und der Suizid mit dem Kaliber 45 eben durchgeführt worden ist.
Der mutmaßliche Täter hatte sich nach dem Mordanschlag in seinem Auto durch einen Kopfschuss selbst getötet. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks soll der Mann die Tat in einer Kneipe im Nachbarort vorher angekündigt haben. Bei der Mahnwache, zu der die Stadt Wächtersbach und die Kirchen aufgerufen haben, wird das kopfschüttelnd diskutiert.
Ich wundere mich, wie er das öffentlich gesagt hat, dass die nicht gleich hergegangen sind, haben die Polizei angerufen. Das wundert mich.
Wir müssen in der Gesellschaft Zeichen setzen und die Menschen wachrütteln, damit sich sowas nicht fortsetzt.
Sagt der Wächtersbacher Bürgermeister Andreas Weyer. Der mutmaßliche Täter war zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Aktuell gäbe es trotz des rassistischen Motivs keine belastbaren Erkenntnisse, wonach der mutmaßliche Täter Kontakte in rechtsextreme Kreise hatte, so der Frankfurter Staatsanwalt Alexander Bartle.
Aber auch das werden wir natürlich im Zuge der Ermittlungen, die jetzt hier am Anfang stehen, nachgehen. Das heißt, wir werden also das persönliche Umfeld, die Vergangenheit dieses mutmaßlichen Schützen beleuchten, um festzustellen, ob und gegebenenfalls in welcher Form solche Kontakte bestanden haben. Der Verantwortung, die wir da haben, sind wir uns durchaus bewusst.
Eine große Verantwortung der Ermittler nach dem 2. Mordanschlag mit mutmaßlich rechtsradikalen oder rassistischem Hintergrund binnen 2 Monate in Hessen.
Im Klimaschutz sind sich CSU, CDU und SPD mittlerweile zumindest in einem Punkt einig. Kohlendioxid soll einen Preis bekommen. Über die Ausgestaltung herrscht aber noch Unklarheit. Eine neue Forderung kommt jetzt aus Bayern. Da zeigt sich die CSU mal wieder ganz kreativ. Sie will das Klima retten, indem sie das geliebte Autofahren fördert. Barbara Schmidt-Matern erklärt diese Idee.
In der Debatte um einen CO2-Preis auf Benzin und Heizöl stellt Bayerns Ministerpräsident jetzt Bedingungen. Einer Verteuerung klimaschädlicher Brennstoffe werde er, Söder, nur zustimmen, wenn im Gegenzug die Kfz-Steuer gesenkt und die Pendlerpauschale erhöht werde, sagte der CSU-Chef der Deutschen Presseagentur. Und schon im Frühjahr hatte Söder erklärt:
Wir haben in den letzten 20 Jahren die Strompreise zwar verdoppelt, wir haben aber gleichzeitig bei CO2 keinen wirklichen Schritt nach vorne gebracht, was die Reduktion bringt. Eine im Prinzip grüne industrielle Revolution bräuchte es mit neuen Technologien, um wirklich eine große Einsparung von CO2 zu erreichen.
Aber eben ohne die autofahrenden Bürger allzu sehr zu belasten, findet Söder. Die gleiche Sorge treibt auch Svenja Schulze um. Ganz Sozialdemokratin will die Bundesumweltministerin allerdings nicht pauschal die Autofahrer entlasten, sondern mittels einer Klimaprämie vor allem ärmeren Bevölkerungsgruppen einen Ausgleich zahlen.
Moderat belastet würden hingegen Ein- und Zwei-Personen-Haushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können.
Ob Klimaprämie oder eine Ausweitung der Pendlerpauschale, beim Thema CO2-Preis geht es in der schwarz-roten Koalition in Berlin momentan zu wie beim Ping-Pong-Spiel. Erst am 20. September will die Bundesregierung ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz verabschieden. Den Grünen, die im Bundestag auf der Oppositionsbank sitzen, dauert das alles zu lange. Außerdem hält ihre Abgeordnete Daniela Wagner von Markus Söders Plänen nichts.
Pendlerpauschale ausweiten halte ich für grundsätzlich falsch, weil die Pendlerpauschale ist eine einzige Zersiedelungspauschale. Sozialer Ausgleich muss aus meiner Sicht in anderen sozialen Kernbereichen stattfinden.
Auch die FDP lehnt die Überlegungen aus Bayern für eine Entlastung der Autofahrer ab. Oliver Luksic, Mitglied der Bundestagsfraktion, fordert stattdessen die Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Neue Steuern seien hingegen Murks, meint Luksic.
Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Also am Ende des Tages führt es am Schluss doch immer zu weiteren Belastungen. Der Staat hat ja bisher noch nie irgendwo eine Steuer mal abgeschafft, die er mal eingeführt hat.
Die Grünen gehen unterdessen bereits einen Schritt weiter. In einem neuen Papier schlägt die Bundestagsfraktion vor, Fahrscheine für die Bahn deutlich billiger zu machen und Inlandsflüge im Gegenzug zu verteuern. Konkret schlägt die Grünen-Abgeordnete unter anderem eine Senkung der Stromsteuer sowie der Mehrwertsteuer für Bahntickets vor. Der Bund soll 3 Milliarden Euro zusätzlich in das Schienennetz investieren, finanziert unter anderem durch die CO2-Abgabe und durch eine neue Kerosinsteuer. Sie soll zunächst nur in Deutschland für Inlandsflüge, später auch in der gesamten Europäischen Union eingeführt werden, so schwebt es den Grünen vor. Die Bundesregierung reagierte zunächst nicht auf die Vorschläge, doch die Debatte um mehr Geld für die Bahn wird nach der Sommerpause an Fahrt aufnehmen.
Militärischer Zwischenfall über dem Japanischen Meer. Eigentlich gilt das Verhältnis zwischen Südkorea und Russland als relativ gut. Jetzt haben aber südkoreanische Kampfjets offenbar zahlreiche Warnschüsse in Richtung eines russischen Militärflugzeugs abgegeben. Es war ohne Erlaubnis in den Luftraum eingedrungen. Bernd Muschborowska mit den Einzelheiten.
Hunderte Warnschüsse hat die südkoreanische Luftwaffe nach eigenen Angaben abgefeuert, nachdem ein russisches Militärflugzeug am frühen Morgen offenbar in den Luftraum Südkoreas eingedrungen ist. Es sei das erste Mal gewesen, dass eine russische Militärmaschine den Luftraum verletzt habe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Seoul. Es habe sich um ein Aufklärungsflugzeug und 2 Kampfjets gehandelt, hieß es. Außerdem hätten 2 chinesische Militärflugzeuge den Bereich durchflogen, sagte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums Kim In-chul bei einer Pressekonferenz. Heute Morgen sind 3 russische Militärflugzeuge und 2 chinesische Jets in unsere Luftverteidigungsidentifikationszone Kadis eingedrungen. Eines der russischen Flugzeuge hat dann noch bei der Insel Dokdo unseren Luftraum verletzt. Die Botschafter der beiden Länder wurden ins Außenministerium einbestellt, damit wir gegen diese Vorfälle protestieren können und sie dazu drängen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Unter dem Blitzlichtgewitter zahlreicher Journalisten kamen die Diplomaten zum Außenministerium in Seoul. Chinas Militärattaché Du Nongji wies die Vorwürfe Südkoreas zurück. Die Pufferzone Kadis gehöre schließlich nicht zum Luftraum Südkoreas.
Air recognition area is not airspace.
Die koreanische Luftverteidigungsidentifikationszone Kadis ist nicht Teil des Hoheitsgebietes, stellt aber einen Puffer gegen unberechtigtes Eindringen in den Luftraum dar. Auch andere Staaten haben eine solche Pufferzone ausgewiesen, darunter die USA, China und Großbritannien sowie Indien und Pakistan. Die Nachbarstaaten reagierten mit Sorge auf die Entwicklung, insbesondere Japan, das ebenfalls Ansprüche auf die Insel Dokdo erhebt, die auch Takeshima genannt wird. Yoshihide Suga, der Sprecher des japanischen Kabinetts, trat in Tokio vor die Presse. Als wir von dem Zwischenfall erfahren haben, haben wir sofort gegenüber Russland und Südkorea Protest eingelegt. Die südkoreanische Luftwaffe hat Warnschüsse abgefeuert und das, obwohl bekannt ist, dass wir auf die Insel Takeshima Ansprüche erheben. Das ist sehr bedauerlich und wir verlangen von Südkorea, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Auch aus Moskau gab es Reaktionen. Das russische Verteidigungsministerium wies der Nachrichtenagentur RIA zufolge die Vorwürfe zurück. Russische Militärmaschinen hätten den Luftraum Südkoreas gar nicht verletzt. Vielmehr hätten südkoreanische Flugzeuge gefährliche Flugmanöver unternommen und damit die russische Maschine in Bedrängnis gebracht. Außerdem sei es nicht das erste Mal gewesen, dass südkoreanische Piloten ein russisches Militärflugzeug über neutralen Gewässern behindert hätten.
Als sich vor wenigen Wochen zum 30. Mal das Massaker auf dem Tiananmen-Platz gejährt hat, da schwieg die chinesische Regierung. Die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 ist in China ein Tabuthema. Jetzt ist einer der damaligen Hauptverantwortlichen gestorben, der Ex-Premierminister Li Peng. Und die Regierung in Peking, sie verteidigt zu diesem Anlass sein Handeln und rechtfertigt das Massaker. Benjamin Eisel zum Tod von Li Peng.
Li Peng wurde 90 Jahre alt. Den Angaben zufolge starb er gestern Abend in der chinesischen Hauptstadt Peking. Er sei krank gewesen, hieß es. Li war rund 10 Jahre lang Ministerpräsident der Volksrepublik China. In seine Amtszeit fiel auch das Massaker rund um den Pekinger Tiananmen-Platz. Im Mai 1989 verhängte Li das Kriegsrecht, was letztendlich zur Niederschlagung der Studentenproteste führte. Die wenigen, die sich verstecken und soziale Unruhen planen und anstiften, werden nicht bekommen, was sie wollen. Sie denken, die Partei und die Regierung seien schwach. Sie verbreiten Gerüchte, die die Menschen verwirren. Sie machen das Problem noch größer, in Peking und an anderen Orten in China. Das zwingt uns zu entschlossenen Maßnahmen, um diese sozialen Unruhen zu beenden. Sein hartes Vorgehen bezeichnete Li Peng später als notwendig. Seine Rolle bei der Niederschlagung der Proteste brachte ihm auch den Beinamen der Schlächter von Peking ein. Die chinesische Volksbefreiungsarmee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten und andere Protestierende vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als 2000 Menschen, wurden damals getötet. Bis heute werden die Vorfälle in der Volksrepublik China meist totgeschwiegen. Auch 30 Jahre danach gibt es keine Aufarbeitung. Li Peng trieb in seiner Amtszeit auch den Bau des Drei-Schluchten-Damms am Fluss Yangtze voran. Das riesige Infrastrukturprojekt ist wegen seiner negativen Auswirkungen für die Natur und der Umsiedlung von mehr als 1 Million Menschen bis heute umstritten. In einer Würdigung der Staats- und Parteiführung in Peking wurde Li Peng als lange bewährter kommunistischer Kämpfer beschrieben, der ein glorreiches Leben gehabt habe. Weiter heißt es, er habe dem Volk von ganzem Herzen gedient.
Soweit der Beitrag von Benjamin Eisel und jetzt ist Dietmar Reiche bei mir im Studio. Er hat die Presseschau.
Der frühere britische Außenminister Johnson hat die Stichwahl um den Vorsitz der konservativen Partei gewonnen. Er wird damit Premierministerin May als Regierungschefin ablösen. Dazu schreibt die Sächsische Zeitung aus Dresden: Statt einen Ausweg aus dem Brexit-Dilemma zu finden, könnte Johnson das Land noch tiefer hineinstürzen, mit schweren Folgen für Bürger und Wirtschaft. Die Stuttgarter Zeitung bemerkt, Johnson steht auf einer sehr, sehr wackeligen Machtbasis. Seine Mehrheit im Unterhaus ist hauchdünn, sie kann jederzeit durch die Vertrauensfrage herausgefordert werden. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe gehen auf die Rolle der Opposition ein. Die Labour-Partei wird auf den ersten Fehler warten und mit einem Misstrauensantrag um die Ecke kommen, wenn die Chancen gut stehen. Es ist nicht gesagt, dass sich dann die Tories um ihren Anführer scharen, der das Parteiwohl in der Vergangenheit oft hinter seine Interessen gestellt hat. Die Nürnberger Nachrichten formulieren es kurz und knapp. Johnson könnte als Premierminister mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingehen. Die Freie Presse aus Chemnitz äußert Unverständnis. Genau diejenigen, die gegen die alten Eliten wettern, wählen einen aus eben dieser Oberschicht. Ein Phänomen, das verstehe, wer will. Wie geht es weiter in Großbritannien? Die sauberste Lösung wären baldige Neuwahlen. Nach Ansicht der Berliner Taz steht mit der Personalie nicht nur der EU-Austritt zur Debatte. Es geht um das Überleben der Konservativen als britische Regierungspartei und um die politische Kultur Großbritanniens insgesamt. Ohne eine Umsetzung des Referendumsergebnisses wird die konservative Wählerschaft massiv zu Nigel Farage und seiner Brexit-Partei überlaufen. Die Tories wären dann faktisch tot. Ähnlich argumentiert die Süddeutsche Zeitung. Bei der nächsten Unterhauswahl wird der Frust der Bürger explodieren und die Parteienlandschaft in kleine Teile zerlegen. Die Zeitung Die Welt sieht es so: Wer aus Johnson einen xenophoben, isolationistisch-nationalistischen Reaktionär und Antiliberalen machen will, irrt gewaltig. Anders als der schamfreie Donald Trump verliert Johnson bei allem Pathos nie jene philosophische Neigung, deutlich zu machen, dass man die Dinge eigentlich auch ganz anders sehen kann. Der Weser-Kurier aus Bremen konstatiert: Was gut für Johnson ist, muss noch lange nicht gut für Großbritannien sein. Sein Triumph ist ein Sieg des Populismus in einem Land, dessen Krise sich als größer erweisen könnte als Boris Johnson politisches Vermögen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung empfiehlt der EU-Kommission, Brüssel sollte sachlich bleiben, ruhig und stur, ebenso Berlin.
Danke, Dietmar Reiche, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Alle Beiträge und auch die Interviews und auch diese Presseschau gibt es zum Nachhören als Podcast und auf dlf.de. Ich bin Jonas Riese. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.